Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Arit hatte mit seiner Klasse für ein Schulprojekt einen Preis gewonnen, und zwar in Frankfurt. Die Klasse durfte daraufhin unter anderem beim damaligen Kanzler vorbeischauen, das war damals Gerhard Schröder. Und dabei ist das Bild entstanden, das Arit eben neben Gerhard Schröder zeigt. Das war im Jahr 2005, damals war Arit etwa 15 Jahre alt. Und im März 2011, also 6 Jahre später, wird eben dieser Arit einen Mordanschlag am Frankfurter Flughafen verüben. Und das gilt in Deutschland als die erste islamistisch motivierte Tat mit Mordopfern in Deutschland. Nils Böckler, war damals, 2005, wenn man sich den Weg von Arit mal anschaut, schon klar, ob er diesen Radikalisierungsweg in irgendeiner Art und Weise beschritten hatte? Kann man das sagen?
Also wenn man sich den Weg retrospektiv anguckt, dann sieht man schon, dass er sich so ungefähr über 2-3 Jahre deutlich radikalisiert hat, sein Umfeld daran hat teilhaben lassen. Bei Arit hat man von Anfang an von einer stillen Radikalisierung gesprochen, also eine Radikalisierung quasi im Kinderzimmer, die in erster Linie online stattfindet. Nichtsdestotrotz, wenn man sich wirklich seinen Weg anguckt, so still war das Ganze nicht. Das heißt, er hat über Social-Media-Kanäle viel darauf hingewiesen, auf welchem Weg er ist, mit wem er sich identifiziert. Er hat immer mal wieder Freunden gegenüber deutlich gemacht, dass er eine striktere Art der Religionsauslegung bevorzugt, und hat sich dann teilweise auch sehr, sehr radikal, insbesondere im virtuellen Raum, gegeben. Also es war alles andere als eine stille Radikalisierung, und es vor allen Dingen bei Arit hat man immer gesagt, naja, das ist so der Einzeltäter, auf den man gar nicht aufmerksam werden kann. Und ich glaube, diese Lebensgeschichte zeigt ganz gut, dass selbst der radikalisierte Einzeltäter hier im islamistischen Bereich immer noch sich mit einer sozialen Gruppe identifiziert. Damals war das Al-Qaida, die auch über Online-Magazine herausgegeben haben, wartet überhaupt nicht auf irgendwelche Anschlagsaufträge von unserer Seite, sondern wenn ihr meint, ihr seid bereit, in unserem Namen dann tut das einfach. Und das war auch so der Zeitpunkt, wo man das erste Mal gesehen hat, dass diese Phänomene Amoklauf und radikalisierte Gewalttat sowohl im rechtsextremen als auch im islamistischen Bereich sich immer mehr annähern, ja, und dir die Grenzen immer mehr verschwimmen.
Dann gucken wir gleich einmal drauf, was für Stationen es vielleicht gibt, die man nachvollziehen kann, um auch so ein bisschen Muster herauszufinden. Sie sind von Hause aus Pädagoge, arbeiten am Institut für Psychologie und Bedrohungsmanagement und haben jetzt vor ein paar Monaten mit Jens Hoffmann das Buch auch rausgebracht, Von Hass erfüllt. Und darin beschäftigen sich unter anderem damit, wie Menschen denn eigentlich zu Terroristen und Amokläufern werden, was es da für Schritte gibt und was wir vielleicht auch tun können, um Früherkennungs- oder Frühanzeichen zu finden und dagegen auch was zu machen. Darüber reden wir diese Woche. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Herr Böckler, schön, dass Sie da sind.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova.
Sie arbeiten am Institut für Psychologie und Bedrohungsmanagement und beschäftigen sich unter anderem damit, wie vor allen Dingen junge Menschen sich radikalisieren, möglicherweise zu Amokläufern oder auch zu Terroristen werden. Wer Sie als Person noch nicht wahrgenommen hat oder nicht kennt, wird Sie jetzt kennenlernen, weil Sie am Anfang, wie alle anderen Gäste auch, durch unser Spontanitätstraining müssen.
Wunderbar.
Wir haben uns drei rein fiktive, vielleicht mögliche Aktivitäten für Sie ausgedacht, und wir gucken mal, ob irgendwas Ihren Geschmack trifft. Hier steht... Hier kommen drei Vorschläge für mögliche Aktivitäten für und mit Nils Böckler. Erste Möglichkeit, Urlaub in Boston.
Ja, immer wieder gerne. Also ich war lange Zeit oder durfte lange Zeit in Boston verbringen. Naja,
was
also
haben Sie da gemacht?
Ich habe in einem Institut dort geforscht bei einem bei Professor Dr. Jack Levin, ein Forscher, den ich lange Zeit sehr, sehr verehrt habe. Er hat Serienmorde erforscht, sich mit Massenmorden beschäftigt, und ich durfte knapp ein halbes Jahr bei ihm im Institut verbringen und durfte dabei auch die wunderschöne Stadt Boston kennenlernen.
Hört sich nach einer düsteren Forschung an, ist das so?
Ja, also natürlich. Es sind durchaus problematische Lebenswege, die man sich da anguckt. Die Inhalte am Anfang nimmt man sie mit nach Hause. Nichtsdestotrotz, irgendwann professionalisiert man seinen Blick ein wenig. Und ich glaube, das hat man bei Jack Levin ganz besonders mitbekommen. Also immer, wenn man über Städte gesprochen hat, hat man sich über die Sehenswürdigkeiten ausgetauscht. Und bei Jack Levin war immer klar, das erste Thema, was er auf den Tisch bringt, das war, ja, dort ist der und der Mord geschehen. Dort
Oklahoma,
ist der
und der. Zack, war der Mord. Und
genau.
Ganz, Columbine High School.
Ganz, ganz genau. Ne? Und ich hatte ganz am Anfang zu der Zeit Schulamokläufe erforscht und das war eigentlich so das Thema, über das ich mit ihm in Kontakt gekommen bin. Und
ist ja. Das was die Amerikaner, also jetzt zynisch ausgedrückt kann man auch sagen, die haben noch mehr Anschauungsmaterial vielleicht als andere, aber ist das was, wo die Amerikaner nochmal bewusster hingucken oder ist das auch was, ich meine, wir haben in Deutschland ja auch Winnenden und andere, wo ja. Forschung auch in Deutschland stattfindet?
Culture goes east, hat Jack Levin immer damals gesagt. Also es ist in der Tat so, dass, sie haben es selber genannt, der Fall von Columbine, dass wir viele Gewaltskripts haben, die mehr oder weniger in den USA kreiert wurden. Also vor Amokläufe gab es immer, aber vor Columbine gab es noch keinen Amoklauf, der wirklich so cineastisch in der Art und Weise inszeniert wurde, wie wir ihn dort das erste Mal erlebt haben, 1999, als zwei Jugendliche Tagebücher geschrieben haben, als sie Videos von sich selber aufgenommen haben, wie sie ihren Anschlag geplant haben und dann sich entschieden haben, mit Trenchcoats und Pumpgun in die Schule zu gehen. Und
ja, da gibt es, glaube ich, diese 911-Anrufe auch noch auf Tonband, die sind, glaube ich, noch erhalten, wo man das anhören kann.
Ganz genau. Und wie sich herausgestellt hat, was sehr problematisch war, das Police Department hat dann die ganzen Sachen im Internet hochgeladen. Jugendliche überall auf der Welt haben sich das heruntergeladen und konnten dann plötzlich, wie gesagt, diese Telefonanrufe mitverfolgen, aber sich auch die Tagebücher herunterladen der beiden Täter. Und so kam es dann, dass nach 1999 ungefähr 60% der Täter, die international ihre Taten begangen haben, sich auf diese beiden Columbine-Attentäter bezogen haben. Und wir sprechen hier von Gewaltskripten. Wir hatten das erste oder den ersten fatalen Schulamoklauf mit Erfurt. Und sie haben es gesagt, dann hatten wir Winnenden, Emstetten etc. Und diese wurden nach einem sehr ähnlichen Skript durchgeführt.
Eigentlich ist es eine Art düstere Popkultur. Ne? Ist ein bisschen zynisch, aber...
Es ist eine Popkultur geworden und das zeigt sich auch, wenn wir einfach mal ins Internet gucken. Wir haben dort zahlreiche Fangruppierungen. Natürlich wird in den Medien über diese Täter berichtet. In der Vergangenheit haben es Täter immer wieder auf die Titelseite der Zeitungen geschafft. Fernsehen berichtet über sie. Zu Columbine gibt es Kinofilme, Dokumentation. Und das wird natürlich im Internet diskutiert. Im Internet wird auf der einen Seite diskutiert, wie diese Schulamokläufe inszeniert werden. Aber es wird vor allen Dingen auch diskutiert, was diese Täter für Biografien hatten. Das heißt, wir haben Jugendliche, die sich hier mit solchen düsteren Helden, wenn man das so möchte,
identifizieren.
Ja. Ganz genau. Und das sehen wir auch bei den deutschen Taten, wo sich ungefähr 8 von 11 Tätern, sowohl natürlich weniger weibliche Personen, aber durchaus hatten wir in Deutschland auch weibliche Personen, die sich auf diese beiden Columbine-Attentäter bezogen haben.
Zweite Möglichkeit, Gastrolle in einem Tatort als Profiler.
Ja, ja.
Sie sitzen wie so eine graue Eminenz, muss man sich vorstellen, im Verhörsaal oder hinter der Glasscheibe und geben dann kluge Einschätzungen ab.
Ja, und müsste mir dann wahrscheinlich von meinem Profiler-Kollegen anhören, dass so das richtige Profiling gar nicht stattfindet, sondern dass es doch etwas vielleicht langweiliger ist, als sich im Tatort darstellt und dass es vor allen Dingen immer ein Teamwork ist. Also ich hatte durchaus jetzt schon einige Gelegenheiten, auch Profiler aus den USA kennenzulernen. Und wir konnten auch ein bisschen Forschung mit einigen machen. Und natürlich wäre es eine große, große Ehre, in ihre Fußstapfen zumindest einfach mal fiktiv zu treten. Wenn man mir diese Gastrolle ablehnt, dann finde ich einen Weg, mich trotzdem mit dem Profiling weiter zu beschäftigen.
Dritte Möglichkeit ist was für die klare Freizeitbetätigung, zum Spiel gehen. Arminia Bielefeld gegen SV Darmstadt. Darmstadt 98. Das nächste Spiel wäre im März 2019.
Ja, auch das wird sicherlich etwas sein, was schon bald in unserem Terminkalender vorgebucht oder vorgemerkt wird. Wenn wir mal über das Fantum reden, da bin ich so ein bisschen Opportunist.
Ja, Sie gehen jetzt auf die Alm, wenn Bielefeld gerade gut spielt.
Genau, ja. Also das Schlimmste ist, ich wohne so ungefähr zwischen Bielefeld und Paderborn. Und als Paderborn
dann in der Bundesliga, in der ersten. Das ist natürlich hart.
Also wenn wir Darmstadt Bielefeld gucken, dann geht es erstmal um das soziale Happening.
Das verstehe ich. Wenn Sie sich für eins entscheiden müssten, Urlaub in Boston, die Gastrolle in einem Tatort als Profiler oder Spiel Arminia gegen Darmstadt, wo gehen Sie hin? Oder was machen Sie?
Da ich davon ausgehe, wenn Sie mir das so vorschlagen, dass Sie meinen Urlaub in Boston auch bezahlen. Nehme ich natürlich den Urlaub in Boston, weil da einfach viel zusammenkommt. Und wenn es dort nicht Fußball ist, dann ist es in Boston.
Wenn das beim Rundfunkbeitrag Baseball nicht mehr drin sitzt, dann weiß ich es auch nicht.
Genau.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Nils Böckler ist zu Gast, hat das Buch geschrieben, zusammen mit Jens Hoffmann, von Hass erfüllt, warum Menschen zu Terroristen und Amokläufern werden. Und das Einstiegsbeispiel, da waren wir vorhin schon mal ganz kurz, geht um Arid. Und Arid hat diesen Angriff auf die Soldaten der US Air Force am Frankfurter Flughafen verübt. Und die Soldaten sollten damals, die waren am Frankfurter Flughafen gelandet und sollten dann per Bus nach Ramstein gebracht werden, um da eben dann nach Afghanistan zu fliegen. Und als die Soldaten diesen Bus bestiegen haben, hat er erst den letzten Soldaten erschossen, der den Bus bestiegen hat, dann den Busfahrer. Dann ist Arid in den Bus gegangen und hat auf weitere Soldaten geschossen. Und angeblich, oder das ist zumindest das, was dann bekannt wurde, hat seine Waffe Ladehemmung gehabt und er ist dann geflohen und konnte aber schließlich von der Bundespolizei gestellt werden. Arid war damals 21 Jahre alt. Herr Böckler, ist das Sie haben vorhin schon gesagt, das war so das, was man als stiller Radikalisierer im Kinderzimmer bezeichnet. Ist das trotzdem ein typischer Fall, wenn man sich die Entwicklung anguckt im Nachhinein?
Ja, wenn man das mit anderen Fällen vergleicht, dann ist es ein Beispiel für einen Typus. Arid ist jemand, der frühzeitig in eine Krise kam, der viele Gewissensbisse hatte, unter anderem seinen Eltern gegenüber, weil er nicht gut war in der Schule, weil er nicht dazu beitragen konnte, dass er seine Eltern finanziell unterstützen konnte. Also darüber hat er auch recht deutlich beispielsweise während des Gerichtsprozesses gesprochen. Er war dann auf der Suche nach der Religion. Er hat gesagt, er weiß, er braucht irgendwas, was ihn im Leben wieder fokussiert, was ihm einen Halt gibt. Das große Problem war, dass er keinen Kontakt zu irgendeiner muslimischen Gemeinschaft hatte. Und er hat dann wohl unter anderem den Koran in deutscher Sprache gelesen, hat sich versucht, also quasi autodidaktisch damit zu beschäftigen, hat aber bald gemerkt, naja, das ist eine ganz schön langwierige Geschichte, da irgendwie ein Einstiegstor zu finden. Und letztendlich waren es dann YouTube-Videos, die ihm den Islam sehr, sehr einfach und sympathisch rübergebracht haben, beispielsweise über die Videos des sogenannten Salafistenpredigers Pierre Vogel, der dort auf YouTube beispielsweise Videos hat, wo er sagt, er kann einem den Islam in 30 Sekunden erklären. Und ab diesem Zeitpunkt war das natürlich der Anknüpfungspunkt. Ach wunderbar, Islam in 30 Sekunden, gerade ein Mensch, der Halt braucht, der auf der Suche nach irgendwas Spirituellem ist, der ist da natürlich ansprechbar für. Und er hat überhaupt nicht scheinbar am Anfang gemerkt, dass sich langsam diese Inhalte, noch relativ moderaten Inhalte der politischen Salafisten dann mit denen der Dschihadisten gemischt haben.
Aber das ist ja trotzdem noch ein langer Weg. Also selbst wenn ich jetzt sage, ich bin vielleicht ein Teenie in der Krise und suche Sinn und Halt. Da würde man ja noch sagen, in der Phase waren wir alle mal oder ganz viele. Dann ist es noch ein ganz weiter Weg, auf Soldaten am Frankfurter Flughafen zu schießen.
Definitiv. Also was wir auch bei anderen Typen sehen, also wenn wir hier von einem Typus reden wollen, das ist dann irgendwann die Zuspitzung. Das Leben, das sich immer weiter zuspitzt, die Handlungsoptionen, die immer weniger werden, das sind, sagen wir, sowohl in der Geschichte von Arid U, als auch beispielsweise beim Erfurt-Attentäter, dass man sich immer mehr ein Lügengerüst aufgebaut hat. Ich hatte schon gesagt, ein Thema war die Schulzeit und vor allen Dingen, dass er nicht umgehen konnte mit der Enttäuschung seiner Eltern darüber, dass er sitzen geblieben war. Er hat dann gesagt, ja, ich gehe weiter zur Schule, hat das nicht nochmal dargelegt irgendwie, dass er dann auch selbst die Schule abgebrochen hatte, hat gesagt, er hat Abitur gemacht und man hat dann gemerkt, das Leben hat sich immer weiter zugespitzt, es wäre immer schneller dann irgendwann rausgekommen und er hat sich immer weiter zurückgezogen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, dass er in einem tiefen Krisenprozess drin stand, also auch von suizidalen Tendenzen gesprochen hat und dann irgendwann auch so Aussagen gemacht hat wie, im Islam ist Selbstmord zwar verboten, aber nicht dann, wenn man andere mit in den Tod reißt, Ungläubige mit in den Tod reißt und dabei Allahu Akbar schreit. Und da hat man schon gemerkt, er ist in einem Kosmos, auch in einem propagandistischen Kosmos drin, in Netzwerken drin, die dann nicht mehr nur zwischen Gläubigen und Ungläubigen, zwischen richtig und falsch unterschieden haben, sondern dann auch gesagt haben, naja, die Ungläubigen, die versuchen, die muslimische Gemeinschaft auszurotten. Wenn ihr euch mit uns identifiziert, dann müsst ihr etwas tun. Und wenn man sich auch so das Propagandamaterial anguckt, was bei ihm und bei anderen Tätern gefunden wurde, dann
Das heißt, da wird langsam Druck erzeugt?
Genau, da wird genau langsam Druck erzeugt. Am Anfang lernt man das sympathische Gesicht dieser Gruppe kennen. Wir wollen dir helfen, wir geben dir ein soziales Unterstützungsnetzwerk. Irgendwann, wenn es dann soweit ist, dann wird derjenige immer weiter von seiner Außenwelt abgeschirmt, immer weiter mit ideologischem Material befeuert. Und da geht es dann meistens darum, seht ihr nicht, wie der Westen mit unseren Brüdern und Schwestern umgeht, die Bomben, die fallen. Wie kannst du in deinem Kinderzimmer oder wie kannst du in deinem Jugendzimmer sitzen, während deine Brüder und deine Schwester leiden? Und dann wird die potenzielle Lösung angeboten. Das ist natürlich für diejenigen, die die körperliche Verfassung haben, der Kampf in den sogenannten Dschihad-Gebieten oder die finanzielle Unterstützung oder was wir jetzt auch immer mehr unter dem IS-Narrativ sehen, also über die IS-Propaganda mitbekommen, Anschläge im Westen zu begehen.
Wenn Sie sagen, das ist ein Typus, wie viele Unterscheidungen machen denn Sinn aus Ihrer Sicht? Also gibt es so drei oder vier Typen, wo man sagen kann, jetzt ohne zu sehr in Schubladen zu denken, aber das passt mehr in die Richtung oder das passt mehr in die Richtung?
Ja, also wir haben deutliche Dynamiken, die wir mittlerweile erkennen. Gucken wir uns Straßburg an, kürzlich der Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt, gucken wir uns Anis A. an, der einen Lastwagen in den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gefahren hat. Da sehen wir, das sind Menschen, die quasi eine Ausbildung in der kriminellen Szene durchlaufen haben, die vorher durch Diebstähle aufgefallen sind, die durch Körperverletzung immer wieder in den Fokus auch der Sicherheitsbehörden geraten sind, die Zeiten im Gefängnis verbracht haben, wo man sieht, dass unter anderem solche Gruppierungen wie der IS es verschiedenen Persönlichkeitstypen möglich macht, sich mit dieser Gruppe zu identifizieren.
Das heißt, die haben sozusagen, keine Ahnung, jetzt modern oder aus deren Perspektive so Rekrutierungsstrategien, dass man einmal guckt, wofür werden wir vielleicht im kriminellen Umfeld fündig, weil jemand sowieso schon Kontakte ins Milieu hat und da auch eine gewisse Karriere hingelegt hat, dass da jemand anfällig ist. Das ist aber eine andere Art der Rekrutierung als jetzt, sagen wir mal, der Lost Teenager, wo man gucken muss, den müssen wir anders erreichen. Also da finden auch tatsächlich dann andere Ansprech- und Rekrutierungsvorgänge statt.
Ganz genau, wir hatten das auch in kriminellen Milieus, also beispielsweise um Molenbeek, also dort, wo sich auch die Paris- und Belgien-Attentäter radikalisiert hatten, dass dort dann Prediger, salafistische, dschihadistische Prediger in diese Milieus hineingegangen sind und gesagt haben, naja, ihr könnt im Prinzip das machen, was ihr immer gemacht habt, Drogenhandel, Waffenhandel, aber jetzt wisst ihr, wofür ihr es macht, für einen höheren Sinn. Und diesen Sinn geben wir euch und gleichzeitig versuchen wir euch mit neuen sozialen Netzwerken zu verknüpfen. Und jemand, der eine kriminelle, gewaltaffine Karriere durchlaufen hat, man muss sich nur die Propaganda angucken, der fühlt sich natürlich dann beim IS wie ein Fisch im Wasser.
Und es ist vielleicht auch ein Stück Wertschätzung, also im Sinne von, wir wollen dich haben für unseren Kurs.
Ganz genau, also da gibt es einige Forschungen auch aus dem psychologischen Bereich, dass sich beispielsweise Werbepsychologen mal die Propaganda angeguckt haben und haben gesehen, dass die Propaganda eigentlich nach den Mechanismen moderner Werbeagenturen funktioniert und unter anderem ist das das Knappheitsprinzip. Ja? Mhm. Also wir sprechen nur dich an, wir brauchen genau jemanden wie dich mit deiner Vergangenheit. Es gibt beispielsweise ein Werbeplakat, das man sich im Internet herumschaut, herunterladen konnte vom IS, wo drauf stand, diejenigen mit der dunkelsten Vergangenheit werden bei uns die hellste Zukunft haben.
Was ja auch ein biblisches, also jetzt ohne Islam und Christentum in eins zu werfen, aber das ist so, die Letzten werden die Ersten sein. Ne? Das ist so ein bisschen auch so dieses Narrativ.
Natürlich, die Letzten werden die Ersten sein. Dann haben wir auch wieder viele kulturelle Anbindungen. Das Prinzip David gegen Goliath. Sie werden keinen Terroristen treffen, der sich nur allein als omnipotenter Gewalttäter sieht, sondern am Anfang fängt das immer an mit einem Opferstatus. Ja, also die Islamisten sagen, der Westen versucht uns auszurotten. Wir müssen was dagegen tun, damit wir das überstehen unserer Religion gewährleisten, dass unsere Brüder und Schwestern nicht weiter angegriffen werden. Die Rechtsextremen, die sagen, wir werden überrollt und wenn wir jetzt nichts tun, dann werden irgendwann unsere Kinder und Enkelkinder ihre Identität, ihre deutsche kulturelle Identität nicht mehr kennen. Und es geht immer darum, seht ihr, wenn wir jetzt nicht handeln, wir stehen als Volk, wir stehen als religiöse Gemeinschaft mit dem Rücken zur Wand.
Wir können gar nicht mehr anders. Wenn wir jetzt nicht handeln, sind wir weg.
Genau, wenn wir jetzt nicht handeln, sind wir weg.
Haben Sie bei so einem Fall wie Arit dann tatsächlich, also gibt es einen Kontakt von Ihrer Seite oder ist das etwas, wo Sie sagen, wir rekonstruieren im Nachhinein oder wir gehen zum Gerichtsprozess oder auch, dass Sie sagen, naja, wir stellen wirklich eine Anfrage, er ist ja dann vom OLG Frankfurt, glaube ich, wegen zweifachen Mordes und dreifach versuchten Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe mit eben besonderer Schwere der Schuld verurteilt worden. Das heißt, nach 15 Jahren kommt er auch nicht raus. Aber gibt es etwas, dass Sie sagen, ja, wir suchen auch den Kontakt, um mit ihm auch, weiß nicht, qualitative Interviews zu führen? Oder wie sieht das auf Ihrer Seite aus?
Also natürlich, wir haben uns in den letzten Jahren mit verschiedensten Jugendlichen getroffen. Wir sind in Gefängnisse gegangen, haben dort Interviews geführt. Wir haben uns auch in Cafés getroffen mit Jugendlichen, die oder jungen Menschen, sagen wir mal so, die ihre Strafe quasi verbüßt hatten und haben dann natürlich gefragt, was hat euch dazu bewogen, immer einen Schritt weiter zu gehen, immer tiefer hineinzugehen in diesen ideologischen Sog. Und beispielsweise ein Jugendlicher hat dann nochmal eine komplett neue Dynamik hineingebracht. Er hatte Wahnvorstellung. Also würde man heute auch so die Diagnose paranoide Schizophrenie, das heißt, man fühlt sich von der Umwelt bedroht, man denkt, andere beobachten einen, versuchen einen vielleicht umzubringen etc. Und in dieser Phase ist dieser junge Mann dann im Internet auch auf dschihadistische Videos gestoßen, auf auch sogenannte Headhunter, die versucht haben, gerade diese Jugendlichen anzusprechen. Und da war es dann so, dass man ihm gesagt hat, naja, was du so wahrnimmst in deinem Umfeld, dass du dich bedroht fühlst.
Das stimmt.
Das stimmt. Und vor allen Dingen, wir können nicht nur sagen, dass das stimmt, wir wissen sogar, wer dafür verantwortlich ist. Nämlich der Westen, der dich nicht Teil seiner Gemeinschaft sein lassen möchte. Und dementsprechend musst du dich dagegen wehren und wir helfen dir dabei.
Jetzt haben Sie gerade schon einen Fall geschildert, bei dem Sie gesagt haben, naja, da ist jemand, der Wahnvorstellungen hat und der wird dann von den Headhuntern angegangen und wird gesagt im Sinne von, ja, das stimmt, du hast diese Wahnvorstellung und die, die dafür verantwortlich sind, sind sozusagen der böse Westen, jetzt mal etwas verkürzt. Das ist ja jetzt ein Fall, wo man sagen kann, ja, da hat jemand vielleicht wirklich Wahnvorstellungen und ist in dem Sinne pathologisch, also krank. Gibt es andere Persönlichkeitsmerkmale, von denen Sie wissen, nach denen wird gezielt gesucht, wenn diese Gruppen versuchen, Menschen zu rekrutieren?
Ja, also die mit den Wahnvorstellungen, das ist der geringste Anteil. Ne? Und es wäre natürlich auch schön einfach, hätten wir gegen Extremismus irgendwie eine Pille und oder ein Medikament und dann wäre es gut. Natürlich gibt es andere Dynamiken. Junge Menschen, man weiß, dass insbesondere diejenigen eine besondere Ansprechbarkeit haben, die sich zwischen 16, 17 und 26 Jahren befinden, also im Jugendalter und jungen Erwachsenenalter, dort, wo sie versuchen, ihr Identitätsleben aufzubauen. Jetzt ist es so, dass wir in einer sehr komplexen und schnelllebigen Welt leben mit vielen Widersprüchen. Das heißt, den Input, den ich gebe, der bestimmt nicht unbedingt den Output. Wenn ich mich in der Schule anstrenge, wenn ich mich im Studium anstrenge, heißt das immer noch nicht, dass ich am Ende davon auch mein Leben finanzieren kann. Und gerade in so einer Phase, auch wenn es darum geht, so aus dem Familienleben den ersten Schritt hinauszumachen, können natürlich solche Schwarz-Weiß-Propagandamaterialien und natürlich auch die soziale Ansprache sehr, sehr attraktiv sein, um so ein bisschen einen Kompass durch mein Leben zu finden. Und da wird die Propaganda so als Identity-Kit genutzt. Und wir hatten es vorhin schon angesprochen. Am Anfang lernt man die Ideologie oder die Gruppe als etwas sehr Sympathisches kennen. Und dann nachher wird das Ganze immer mehr mit Druck verbunden in Richtung auch eine Gewalttat zu begehen oder kriminell zu werden und die Gruppe zu unterstützen.
Weiß man eigentlich, wie viele wie erfolgreich jetzt im Sinne der Täter die sind? Also ich kann mir vorstellen, dass viele irgendwann unter dem Druck auch nochmal brechen und dann doch nochmal Hilfe suchen. Also weiß man, keine Ahnung, von 20, die versuchen zu rekrutieren, begehen dann hinterher auch, ich weiß nicht, einer irgendeine Tat oder versucht das? Kann man das sagen?
Nee, das kann man nicht sagen. Also nicht. Natürlich ja. Können wir uns immer nur die Taten angucken, die vollzogen sind. Und das ist aber auch ein Punkt für die Prävention. Wir können aber sehr, sehr genau sehen, auf welcher Stufe ist eigentlich jemand. Ja? Also am Anfang die Identifizierung, langsam fixiert er sich immer mehr auf die Ideologie, zieht sich vielleicht zurück, ändert soziale Kontexte, zieht sich heraus aus seinem familiären Leben, aus dem schulischen Leben, alte Hobbys spielen plötzlich keine Rolle mehr. Und es geht immer darum, in der Prävention, also nicht den potenziellen Attentäter zu sehen, aber zu sehen, welche Zeichen einer Radikalisierung gibt es eigentlich in dem Fall und wie können wir darauf reagieren. Ja, also schon im besten Fall sehr, sehr viel früher anzusetzen.
Wenn man die Stufen nochmal durchgeht, also es braucht am Anfang sowas wie, ich bin auf der Suche nach irgendwas. Also da, wo ich bin, fühle ich mich vielleicht nicht wohl. Dann wird das mit Sinn versehen. Dann kriegt so eine Art Umarmung, also im Sinne von, wir geben dir hier eine Gemeinschaft. Das wird irgendwann so ein bisschen in Druck kanalisiert, nach dem Motto, da gibt es ein Bedrohungsszenario und wenn du wirklich Teil unserer Gruppe sein willst und das ernst meinst, dann musst du. Ist das so ganz grob die Zeichnung?
Das ist grob die Zeichnung, aber das größte Problem ist natürlich so die erste Stufe, der Missstand oder die Krise. Das Problem ist, und danach suchen wir natürlich immer nach Persönlichkeits- oder Sozialprofilen. Bei den Radikalisierten sehen wir das nicht. Wir sehen am Anfang, Sie haben das schon richtig gesagt, da ist jemand auf der Suche nach irgendetwas. Bei dem einen ist es ein geliebter Mensch, der plötzlich gestorben wurde. Also in vielen Fällen war es das beispielsweise der Vater, mit dem man viel Zeit verbracht hat und man war dann auf der Suche, irgendwie eine Alternative zu finden. Bei dem nächsten war das aber auch die Angst vor der Bedeutungslosigkeit. Also da erkennen wir so narzisstische Tendenzen. Mhm. Beispielsweise einer, der immer gut war, sehr, sehr gut in der Schule, in naturwissenschaftlichen Fächern, auch Preise gewonnen hatte und der dann gemerkt hat, im Chemiestudium, da lassen dann die Erfolge lange auf sich warten. Gleichzeitig hat man nicht mehr wie in der Schule dieses feste soziale Netzwerk, das einen bespiegelt, sondern man kann sich auch sehr, sehr einsam vorkommen. Und da war dann plötzlich die dschihadistische Gruppe sehr, sehr attraktiv, die er im Internet gefunden hat. Und das war beispielsweise auch so jemand, der gesagt hat, ach, wisst ihr was, Jungfrauen, ja, die im Paradies auf mich warten sollen, das interessiert mich überhaupt nicht. Daran glaube ich auch nicht wirklich. Aber woran ich glaube, ist, dass ich das Know-how habe, um genau in so einer Gruppe wie eurer Karriere zu machen. Und guckt euch die Kofferbomber an, guckt euch die Sauerlandgruppe an. Die haben es alle nicht hinbekommen, eine Waffe oder eine Bombe zu bauen, aber ich mit meinem Know-how, ich kann das.
Wie ist das eigentlich bei so einem Fall wie Arit jetzt auch am Frankfurter Flughafen und auch bei anderen? Sie haben vorhin sowas gesagt wie sinngemäß, da kommt irgendwann so eine Art Druck und Erlaubnis im Sinne von, wenn du uns helfen willst und du hast das Gefühl, du bist soweit, dann handel. Also ist das Muster oder ist es dann eher das Muster, dass doch so eine Art konkreter Auftrag irgendwann von irgendwem erteilt wird?
Da gibt es verschiedene Ansätze auch der islamistischen terroristischen Gruppierungen, also beispielsweise in Würzburg und in Ansbach. Ansbach der Fall, wo ein junger Mann ein Selbstmordattentat planen wollte oder durchführen wollte auf einem Festival, Musikfestival-Gelände und nicht reingekommen ist und dann seine Bombe draußen gezündet hat. Da weiß man, diese Menschen wurden direkt auch online begleitet. Also es gab welche, die sich ihnen angeboten haben, sie auf diesem schwierigen, dunklen Weg zu unterstützen und vor allen Dingen dafür gesorgt haben, dass sie am Ende nicht die Nerven verlieren. Und das wissen wir auch in Würzburg. Ein 17 Jahre alter junger Mann der dort im Zug Passagiere plötzlich angegriffen hat mit einem Messer und einer Axt. Und da gibt es auch einige Chat-Auszüge, die bekannt wurden, dass ihm wohl nahegelegt wurde, jetzt ein Attentat mit einem Auto zu begehen. Und er selber gesagt hat, ich bin 17 Jahre alt, ich kann kein Auto fahren. Ich habe mir jetzt eine Axt und ein Messer bereitgelegt und werde jetzt so meine Tat
begehen. Aber das heißt, es gibt wirklich so eine Art Begleitung bis zum Moment, weil der natürlich nicht die Nerven verlieren darf. Also im Sinne von, ich sitze jetzt in der Bahn und jetzt kommt der Moment, an dem ich entscheiden muss, ich tue es. Dann habe ich jemanden, der mir, keine Ahnung, per WhatsApp oder so emotional Unterstützung liefert. Ja, du schaffst das, also, du kannst das, jetzt mach es.
Also das hat insbesondere der IS perfektioniert, aber noch zu Zeiten, also beispielsweise Arid U oder andere Einzeltäter, die wir noch hatten, die sich zu Zeiten oder Hochzeiten von Al-Qaida radikalisiert haben, da haben die Gruppen noch mehr auf diese Amokläufer-Dynamik gesetzt. Also sie wollen Leute ansprechen, die sich von dieser Gesellschaft abgehängt fühlen, die vielleicht suizidale Tendenzen haben, die gewisse aggressive Tendenzen haben und dann darauf zu hoffen, dass sich deren Leben so weit zuspitzt, dass sie quasi dann die Tat als Exit-Strategie nutzen. Mhm. Also beispielsweise sieht man das aber auch bei Anis A., der Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz, dass da einfach viel zusammengekommen ist. Auf der einen Seite die Sozialisation von ihm in der extremistischen Szene. Dann war er noch Clans unterwegs, war im Drogenmilieu unterwegs und gleichzeitig wusste er aber auch dann irgendwann, er wird kein Asyl mehr bekommen, auch mit seinen Vorstrafen etc. Und es gab einen Konflikt zwischen Clans, wo er eine Rolle gespielt hatte, dann eine Gewalttat in einer Bar in Berlin begangen hatte und er wusste, dass der Clan auf seinen Fersen ist. Und es gibt die Hinweise, dass er seine Familie angerufen hat, dass er gesagt hat, ich muss aus Deutschland verschwinden, weil hier werde ich nicht überleben, hat dann versucht auszureisen in Richtung Schweiz, wurde dann wieder zurückgeschickt. Also da merkt man schon, dass sich da auch sein Leben jenseits der extremistischen Radikalisierung immer mehr zugespitzt hat und er dann irgendwann gesagt hat, okay, wenn mein Leben sowieso hier zu Ende sein soll, dann möchte ich mit einem großen Knall von dieser Bühne verschwinden. Und das erkennen wir auch immer wieder bei Amokläufern, dass teilweise dieser Satz, ich möchte, dass sich mein Gesicht in die Gesellschaft oder in das kollektive Gedächtnis der Gesellschaft einbrennt, dass dieser teilweise so wortwörtlich dann im Tagebuch niedergeschrieben wurde.
Herr Böckler, bevor wir einmal abschließend auf mögliche Lösungen oder Früherkennungsstrategien gucken, verstehe ich das richtig, dass es eigentlich egal ist, ob das ein islamistischer Hintergrund ist, der sich anbietet oder ein anderer Radikaler? Also eigentlich spielt es keine Rolle, dass irgendwie sich auf Islam als Religion bezogen wird. Wenn das jetzt radikale Christen wären, die all das anbieten würden, wird das im Zweifelsfall genauso funktionieren?
Das ist natürlich eine zentrale Frage, wo es auch gar nicht so eine pauschale Antwort gibt. Wenn wir uns die Fälle angucken, dann sehen wir, bei einigen ist es durchaus auch wortwörtlich egal. Das heißt, wir haben, die nennen wir sogenannte Hopper, die waren früher in der gewaltorientierten Punk-Szene, dann waren sie in der rechtsextremen Szene, heute sitzen sie in Pakistan, Syrien oder dem Irak, haben sich einer dschihadistischen Gruppe angeschlossen. Das liegt einfach daran, dass die Anatomie dieser Gruppen sehr, sehr ähnlich aufgebaut ist.
Aber es geht nicht um den eigentlichen Inhalt, für den die Gruppe stehen.
Da nicht, nein. Mhm. Dann haben wir aber auch schon mit Jugendlichen gesprochen, die wirklich auf der Suche nach Tradition, nach ihrer Religion, nach ihren Wurzeln waren, die auch dachten, dass sie sich über das Internet mit der Religion beschäftigen. Beispielsweise ein junger Mann, der mit seinem Vater früher mal in die Moschee gegangen ist, der Vater ist gestorben und die Beschäftigung mit der Religion war für ihn so eine Möglichkeit, wieder seinem Vater nahe zu sein. Und er hat auch hier keine weiteren Kontakte irgendwie zu einer muslimischen Community gehabt, hat sich dann versucht, über das Internet mit der Religion zu beschäftigen. Und auch hier wurde er dann mit sehr, sehr einfachen Thesen abgeholt. Die Leute, die aber vorher eine religiöse Vorbildung haben, da sehen wir auch, die gehen meistens nicht den ganzen radikalen Weg mit bis zur Gewalttat, sondern die haben immer so einen Bezugspunkt. Die kommen häufig an so einen Punkt, was wir auch Irritation oder Dissonanz nennen, wo sie sagen, Moment, das, was ich hier gesagt bekomme, das, was ich in den Videos sehe, das ist nicht der Islam. Das ist nicht der Islam, das habe ich ganz anderes erfahren. Und ich weiß, dass der Islam eine Religion der Vielfalt ist und dass es nicht nur diese eine Auslegung gibt. Und das hängt natürlich auch mit Irritationen zusammen, die in der Szene gemacht werden. Beispielsweise ein junger Mann, der auf der Suche nach der Religion war, Hat dann einen Prediger über das Internet kennengelernt, den er so als ganz rein wahrgenommen hat. Und als er sich dann mit ihm in der Türkei getroffen hat, plötzlich kam der mit Baggy Pants um die Ecke, hat sogar noch geraucht. Und das war dann der Punkt, wo er gesagt hat, oh, da gibt es Leute, die Wasser predigen und Wein saufen. Und das war dann der Zeitpunkt, wo er auch langsam wieder zurückgeholt werden konnte von seiner Familie, wo er wieder eine Ansprechbarkeit hatte für den konventionellen, nicht gewaltaffinen.
Heißt das für uns, die wir helfen wollen und die sowas auch vermeiden wollen, dass wir eigentlich sowas wie diese Art der Dissonanzen stärker erzeugen müssen oder darauf hinweisen müssen, weil die Leute dann den Widerspruch merken und vielleicht selbst in den Erkenntnisprozess kommen? Weil zu sagen, jetzt komm doch zurück und lass es, das wird ja wahrscheinlich nicht viel bewirken.
Genau, wir müssen immer gucken, was sind eigentlich die Motive, die da einen reintreiben und wie weit ist jemand eigentlich schon auf dem Weg gegangen. Es macht sicherlich Sinn, im Internet Gegennarrative zu erzeugen. Ja, also beispielsweise haben wir das große Problem, dass gerade die politischen, aber auch die gewaltaffinen Salafisten eine große Deutungshoheit haben und dass andere muslimische Narrative im Internet quasi schon von den Salafistischen überdeckt werden. Und hier möchte ich ganz klar nochmal Bezug nehmen, dass wir hier die politischen und die dschihadistischen Salafisten meinen, also die eine Ungleichwertigkeit zwischen Menschen herstellen, zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Und die Dschihadisten sagen dann, ja, und wer ungläubig ist, der muss vom Heulenfeuer gerettet werden und zwar dann letztendlich mit dem Schwert, weil er die Gläubigen angreift. Das sicherlich kann man auf einer breiten Basis machen. Wir dürfen uns aber nichts vormachen. Ein Jugendlicher oder ein Mensch, der schon lange in der Szene drin ist, der gemerkt hat, er kann hier Karriere machen, der soziale Beziehungsmuster aufgebaut hat, da werden wir es sehr, sehr schwer haben, als Gesellschaft dann irgendwann mit dem erhobenen Zeigefinger vielleicht sogar zu kommen und zu sagen, nein, das ist nicht der Islam. Manche Leute, die sich dort radikalisieren, die sind überhaupt nicht auf der Suche nach Religion, sondern sie sind auf der Suche entweder nach einem Kick durch kriminelles gemeinsames Handeln, auf der Suche nach Gewalt, eine Gewalttat zu begehen oder auf der Suche narzisstische Tendenzen zu befriedigen. Das heißt, jemand, der immer wieder die Erfahrung gemacht hat, die Gesellschaft stößt mich aus, der Mobbing-Erlebnisse hat oder zumindest es so wahrgenommen hat, als würde er immer mit dem Rücken zur Wand gestellt werden, der Diskriminierungserfahrung erlebt hat und der dann irgendwann auch diesem Narrativ glaubt, dass das kein Zufall ist, sondern dass der Westen da eine Strategie hinter hat, diese Menschen mit dem Rücken zur Wand zu stellen. So jemand wird sich nicht durch einfache Gegenrede wieder zurückholen lassen. Und wir wissen mittlerweile auch aus Projekten, die sich mit Deradikalisierung beschäftigen, also diesen Prozess wieder rückgängig zu machen, dass eigentlich immer bei jemandem, der sehr, sehr weit gegangen ist, drei Sachen zusammenkommen müssen. Das ist einmal das Pragmatische, ihm helfen, dass er wieder im Leben zurechtkommt, weil jemand, der sich von seinem Beruf abgewandt hat, der sich von seinen Freunden abgewandt hat, wenn der aus der Szene herausgeht, der steht quasi vor dem Nichts. Ja, das heißt, das Zweite sind dass man ihm Möglichkeiten gibt, wieder eine Zukunft aufzubauen. Das Zweite ist, dass man ihm hilft, wieder in alte oder in nicht gewaltaffine soziale Netzwerke zurückzukommen, die ihn stärken können. Und erst ab Punkt 3 können wir dann mit solchen Leuten wieder über Ideologie reden. Weil wenn wir das vorher probieren, dann werden sie sagen, ja, ist doch klar, dass ihr mich von dem Weg abhalten wollt. Das ist ja Propaganda des Westens. Und das wird mir doch immer in der Propaganda auch berichtet.
Na, ja, und es wird sozusagen auch nicht wie ein Ausweg aussehen, weil diese pragmatischen Fragen oder die Perspektivfragen einfach nicht geklärt sind.
Ganz genau.
Da wird sich jemand dann immer noch drauf nicht einlassen. Gibt es was für Sie, was Sie für sich tun, um sowas auch immer wieder auszuhalten? Also ich stelle mir vor, auch die biografische Arbeit jetzt mal, egal ob man in Studien reinguckt oder gerade wenn man sich mit den Menschen auch trifft oder so, auch so ein bisschen, ein bisschen Selbstschutz muss ja bei Ihnen auch mal greifen, wenn man sagt, okay, das ist zwar eine sinnvolle Tätigkeit und damit auch sinnstiftend und energiegebend, aber trotzdem kann dann das ja auch emotional einfach platt machen.
Naja, das ist natürlich, profitiere ich davon, dass wir ein gutes Team haben. Das heißt, wir reden darüber, auch wenn wir mit gewissen Sachen nicht so gut klarkommen, gewisse Sachen nicht einschätzen können. Das ist einmal, wenn wir natürlich Biografien analysieren, dann ist es nicht immer so einfach. Das ist aber auch zweitens, wenn wir beispielsweise Gefährlichkeitseinschätzungen machen, dass wir gemeinsam entscheiden, was kann eine gute Fallmanagementstrategie sein, weil man Man kann da natürlich nicht mit dem Gefühl zurückgelassen werden, dass man möglicherweise nicht alle Perspektiven gesehen hat. Deswegen ist das immer ein Teamprozess, dass man gegenseitig versucht, die Qualität quasi der Analyse nochmal zu stärken. Und ich glaube, das ist das, was mir am meisten hilft. Natürlich neben einem Ausgleich, Bewegung, abschalten, auch mal vom Job, auch mal an was ganz anderes denken, ja, auch während des Urlaubs in Boston etc., sich nicht nur immer mit diesem Thema zu beschäftigen, aber gleichzeitig auch zu sehen, Moment, das sind keine hoffnungslosen Wege am Ende des Tages, sondern wenn man sich die Biografien anguckt, dann gibt es zahlreiche Anknüpfungspunkte für die Früherkennung, aber dann eben auch für die Prävention.
Nils Böckler ist Pädagoge, arbeitet am Institut für Psychologie und Bedrohungsmanagement, hat zusammen mit Jens Hoffmann das Buch geschrieben von Hass erfüllt und plädiert ein bisschen auch dafür, wieder Zeichen zu erkennen und ein bisschen mehr auch zuzuhören, damit wir eben gucken können, dass sowas weniger passiert oder wir früher den Menschen auch helfen können. War diese Woche zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Ich danke Ihnen.
Und ich bin nächste Woche wieder da. Sven Präger, macht's gut. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.